Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und der große Preis von Kanada liegt hinter uns. Und dem spreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem zarten Ahornsirup, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin, du süße Butterblume. Es ist mir wie immer ein Fest, hier bei dir zu sein.
Ey, war ein cooles Rennen eigentlich, oder?
Mega. Also für mich von der Aufregung her, von der Spannung auf jeden Fall eins der besten in der jüngeren Vergangenheit. Ich bin immer noch echt richtig, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber man ist doch noch so ein bisschen gehypt, wie nach so einem geilen Fußballspiel irgendwie, weil gestern irgendwie doch so viel Tolles und auch was nicht immer passiert ist. Von daher freue ich mich sehr, das heute mit dir alles so aufzudröseln und zu besprechen.
Also, dass Max Verstappen gewonnen hatte.
Okay, ja, okay, das habe ich jetzt außer Acht gelassen. Aber selbst das war ja eigentlich im Rennverlauf so zwischendurch gar nicht zu erwarten. Von daher, selbst das war dann doch irgendwie nicht wie sonst. Und das hat für mich den Kanada Grand Prix echt sehr, sehr erlebenswert gemacht.
Ja, das große Comeback haben ja irgendwie die Mercedes gefeiert an diesem Wochenende, ne? Also, wo kamen die auf einmal her? Hatten ein super Wochenende, beide Fahrer, Hamilton und Russell. Russell hat es ja dann auch aufs Podium geschafft als Dritter und ich glaube, das war auch, ja, ganz, ganz wichtig, ne? So vom gesamten Gefühl bei diesem Team her, das war ja so erfolgsgeküsst und hat da irgendwie den Weg verloren in den letzten Jahren. Und jetzt scheinen sie den Schlüssel gefunden zu haben. Ob es der Frontflügel ist, wir werden es in Barcelona spätestens erleben, ob da Mercedes auch weiter oben dran bleiben kann. Aber ich glaube, für alle Mercedes-Fans da draußen war das am Wochenende echt Balsam auf die geschundene Seele.
Ja, definitiv. Also die haben mal wieder ein wirklich gutes und starkes Lebenszeichen abgegeben. Und ich glaube, dass sich einige Mercedes-Fans da jetzt auch Hoffnung machen können, dass es zumindest jetzt nach vorne geht. Ich sehe sie jetzt auf kurze Sicht natürlich noch nicht, ehrlicherweise noch nicht wirklich um Grand Prix-Siege kämpfen. Aber ich glaube, jetzt sind wieder Podien möglich und dann kann man sich auch peu à peu wieder ranrobben an die Spitze und da vielleicht auch wieder dahin zurückkommen, wo man dann doch eigentlich irgendwo auch hingehört. Das muss man ja so sagen. Das Team hat die Hybrid-Ära geprägt und ich würde es ihnen auch auf jeden Fall gönnen, da wieder vorne mitzumischen.
Würdest du es ihnen zutrauen, jetzt auch ganz kurzfristig da oben dran zu bleiben? Ich meine, jetzt kommt Spanien, dann Österreich, also sind so Rennen. Also das alte Mercedes, in dem Sinne, das Mercedes der letzten ein, zwei Jahre, hätte ich da jetzt nicht so reingezählt in diese Riege von Red Bull, McLaren, Ferrari, also die man eher so auf dem Zettel hat dafür. Glaubst du, dass dieses Wochenende in Montreal denen geholfen hat, da ja Selbstvertrauen zu sammeln und traust du es denen auch zu, in den nächsten Rennen auch wieder da oben dabei zu sein? Das finde ich sehr interessant, weil das klang jetzt irgendwie so.
Ja, also ich bin vorsichtig optimistisch, dass sie zumindest jetzt so langsam den Weg finden. Wie ich gerade gesagt habe, ich glaube jetzt nicht, dass sie in den nächsten Rennen schon Max Verstappen herausfordern werden, um Siege zu kämpfen. Aber ich denke doch, dass sie jetzt so langsam vielleicht einen Kniff gefunden haben, der ihnen hilft, das Auto zu verstehen. Es wurde ja auch gesagt, dass sie schon in den Daten gemerkt haben, dass die Performance wesentlich besser ist durch das Update. Und vielleicht sind sie dadurch jetzt wirklich wieder auf einer Spur, wo wir sie ja irgendwo doch alle gern hätten, einfach in einem Kampf um eine spannende WM. Von daher würde ich schätzen oder glaube ich, dass sie zumindest vielleicht den Anschluss wieder an Ferrari und McLaren finden, ob sie es schaffen, die wirklich aufzubrechen, das sei dahingestellt. Und da glaube ich, dass es auch viel damit zu tun hat, wie dann an den Wochenenden jeweils das Auto wirklich auf der jeweiligen Strecke liegt. Aber ich finde es zumindest ein positives Lebenszeichen und ich hoffe einfach, dass sie das mitnehmen. Ist vielleicht mehr auch Wunschgedanke, aber dabei bleibe ich. Ich gönne es ihnen und hoffe einfach mal im Sinne auch einer spannenden Formel 1 drauf.
Wie schätzt du die Dynamik zwischen Russell und Hamilton aktuell ein? Also ich hatte das Gefühl, an diesem Wochenende ist Hamilton so ein bisschen untergegangen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. So richtig weiß ich auch nicht, ob man bei Mercedes noch viel auf ihn gibt. Also um das jetzt mal wirklich so ganz platt zu sagen, weil alle wissen ja seit Februar schon, dass er zu Ferrari gehen wird. ich finde so die grundsätzliche Wochenendleistung, die war bei Hamilton eigentlich stabiler und besser. Russell hat zwar in der Spitze ein bisschen mehr gehabt, aber am Ende hat er auch Fehler drin gehabt, die hat Hamilton halt nicht gemacht. Und auch so in der Kommunikation danach, so ein bisschen das Gefühl, dass Hamilton jetzt so nach und nach rauskomplimentiert wird aus diesem Team. Und das, finde ich, ist eigentlich ein großer Fehler, denn das Beste, was einem passieren kann, ist eigentlich, dass ein motivierter Lewis Hamilton da in dem Auto sitzt, der merkt so, ja, mit dem Auto kann ich doch noch was reißen in dieser Saison. Und da das Maximum rauszuholen, während man irgendwie auch auf Social Media gab es einen Post, unsere erste Trophäe dieses Jahres. Und ja, vor ein paar Rennen im Sprint hat Hamilton eigentlich die erste Trophäe der Saison eingefahren. Das haben sie auch gepostet damals, haben sie wohl wieder vergessen. Und das erinnert so ein bisschen an die Situation, als Sebastian Vettel bei Ferrari ausgeschieden ist und alle schon wussten, dass er gehen wird. Der Second-Place-Driver, erinnert euch vielleicht noch an diesen legendären Tweet von Ferrari, wo man Sebastian Vettel nicht mal mit Namen genannt hat. Also ich möchte Mercedes da jetzt nicht unterstellen, dass man Lewis Hamilton da irgendwie auf irgendeine Weise sabotiert oder dass man ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt, die er ja auch verdient hat, auch für all das, was er geleistet hat. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich in der gesamten Dynamik innerhalb des Teams extrem viel in Richtung George Russell entwickelt hat.
Ja, das ist auch von meiner Seite aus zu beobachten. Also man hat ja immerhin da den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten im Team. Und da merkt man dann einfach auch, dass es irgendwie nicht mehr so dieser Glanz, den Lewis Hamilton ja dann doch ausstrahlt, auch irgendwie bei Mercedes nicht mehr so genutzt wird. Du hast es gerade gesagt, man hat doch das Gefühl, dass George Russell da jetzt auf jeden Fall positioniert wird, was ja auch in dem Sinne clever ist, weil er eben nächstes Jahr definitiv der Fahrer da ist und auch der Nummer-1-Fahrer sein wird. Allerdings hat Lewis Hamilton dieses Team geprägt wie nur wenige oder wie fast kein anderer, auch auf der Strecke zumindest nicht. Und von daher ist es natürlich ein bisschen schade, das zu sehen. Ich glaube halt einfach, was ich halt von außen als Zuschauer immer so mitbekommen habe, dass dieses Tischtuch vielleicht wirklich schon zu weit zerschnitten ist, um da wirklich komplett glücklich und komplett froh rauszugehen. Es ist harsche Kritik gefallen von beiden Seiten. Und ob man das wirklich wieder jetzt so kitten kann, das ist schwer. Ich weiß natürlich auch nicht immer, wir haben ja den Fall aktuell in mehreren Teams, wo wir ja auch Fahrer haben, die gehen werden, dann legt man natürlich solche Social-Media-Postings auch gerne auf die Goldwaage oder interpretiert da vielleicht auch mehr rein. Das sollte uns auch klar sein, dass man das jetzt vielleicht nicht unbedingt als 1:1 als das Standing nehmen kann oder als Fingerzeig dafür, wie das Team wirklich gerade über Lewis Hamilton denkt. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass die Story Hamilton-Mercedes sich nun mal auserzählt hat, jetzt aus den Gründen, dass Lewis Hamilton wechselt, dass es eben so ist, wie es in den zwei letzten Jahren war und auch von seiner Seite aus natürlich viel Kritik in die Richtung Mercedes gefallen ist und ob man das nochmal so kitten kann, dass man weitermachen kann, wie es in den letzten Jahren war und da einfach alles wegsmilen oder weglachen kann, das glaube ich eben nicht und daher denke ich schon, dass Mercedes dieses Jahr sehr stark auf George Russell auslegen wird und könnte mir halt vorstellen, dass Lewis Hamilton dabei ein bisschen untergehen wird. Das denke ich vielleicht doch, ja. Hm. Wie ist denn so deine Einschätzung? Du wirst ihn ja auch das wirst du ja sicher beobachten, wenn du in Barcelona wieder in Pressekonferenzen und so bist. Was ist dein Gefühl auch über Lewis Hamilton momentan? So, vielleicht auch, wie er damit umgeht. Du guckst ja auch dir die Pressekonferenzen an und siehst da auch, was gesagt wird, hörst, was gesagt wird. Wie ist so deine Einschätzung?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil Lewis Hamilton da sehr ambivalent ist. Du hast Wochenenden, in denen Lewis Hamilton voll fokussiert wirkt und voll darauf aus ist, mit Mercedes noch den maximalen Erfolg einzufahren. Und es gibt Wochenenden, da hat man das Gefühl, der hat schon komplett abgeschlossen. Und ich glaube, so ist es auch. Ein großer Teil von ihm hat auch schon komplett abgeschlossen mit dem Projekt Mercedes. Ich glaube, da muss man sich ja nichts vormachen. Dieser Abgang ist ja auch ein Ergebnis der Unzufriedenheit der letzten Jahre. Also der hat sich da ja Gedanken drüber gemacht. Und wenn Mercedes ihm da ein Auto hingestellt hätte in den letzten Jahren, das in der Lage gewesen wäre, Formel 1 Weltmeister zu werden, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er Mercedes nicht verlassen hätte. Also dafür war das Band einfach zu straff gespannt zwischen diesen beiden Parteien. Und da ist irgendwas gebrochen. Da ist auch Vertrauen gebrochen in seine Meinung, glaube ich auch. Vielleicht hat man ihn einfach nicht für ernst genommen, als er auch Mike Elliott damals kritisiert hat und gesagt hat, hey Leute, wir müssen hier was ändern am Auto und ich weiß auch was und hört mir doch einfach zu. Die wurde nicht zugehört. Und jetzt am Wochenende war er irgendwie sehr gelöst, war sehr locker in den Pressekonferenzen, hat ja auch seinen alkoholfreien Tequila oder was das da ist mit in die Pressekonferenz gebracht und wirkte da irgendwie ganz entspannt. Und am Rennsonntag war es dann wieder so ein bisschen anders. Auf der Fahrerparade saß er da ganz alleine auf dem LKW irgendwie und hat traurig in die Menge gewunken. Und dann irgendwann hat sich Charles Leclerc zu ihm gesetzt, was natürlich auch ein bisschen ironisch ist, dass genau Charles Leclerc ist oder gewesen ist, der da nächstes Jahr sein Teamkollege ist. Und ich glaube schon, dass Lewis Hamilton extrem enttäuscht ist von der Art und Weise, wie man bei Mercedes jetzt mit ihm umgeht und man das Gefühl hat, dass George Russell natürlich jetzt komplett priorisiert wird und da auch eine persönliche Gekränktheit vielleicht erkennbar ist, ohne dass er es natürlich ganz öffentlich sagen würde, weil er einfach Profi ist und da nicht noch irgendwie Öl ins Feuer gießen möchte. Aber ich glaube, wenn er könnte, wie er wollte, dann würde er sicherlich ein bisschen mehr auch preisgeben. Aber man sieht ihn manchmal so unglücklich und irgendwie auch nicht locker, nicht gelöst. Und ja, es ist jetzt aktuell wie so zwei Partner, die irgendwie noch zusammen wohnen, wo man eigentlich weiß, okay, der eine zieht jetzt bald aus. Man ist eigentlich schon emotional getrennt. Was ihm helfen wird, sind Erfolge. Was ihm helfen wird, wäre jetzt tatsächlich dann auch George Russell vielleicht mal auf der Strecke zu schlagen und ihn nicht dann ziehen lassen zu müssen wie in Kanada. Das wird nochmal helfen, so den Spirit, glaube ich, von ihm ein bisschen zu heben. Und ja, ich glaube, was die Öffentlichkeit nicht vergessen darf, wie du schon richtig gesagt hast, einfach der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, der da sitzt. Und ich glaube schon, dass es ihm ein bisschen nahe geht, dass er die Wertschätzung aktuell so nicht bekommt, wie er sie selber gerne haben möchte und wie er sie auch verdient hätte. Und Lewis Hamilton ist ja einfach ein sehr, sehr sensibler Charakter. Und das macht dann was mit ihm und das merkt man ihm auch an. Und George Russell auf der anderen Seite macht seine Sache ja auch gut, ja, und es war ja genauso geplant, dass er quasi der Kronprinz ist und dass er dann, ja, der Nachfolger sein wird von Lewis Hamilton als Nummer 1 und sieht ja ganz danach aus, dass Kimi Antonelli an seiner Seite sein wird nächstes Jahr, das heißt, er hat auch einen jungen Fahrer neben sich, den er auch so ein bisschen mitnehmen kann, den er aber auch tendenziell eher mal schlagen kann und wo vielleicht das Risiko für Ärger nicht so groß ist. Ärger gibt es ja zwischen Russell und Hamilton auch nicht wirklich. Ne? Also die verstehen sich ja super. Aber auch diese Dynamik mit Toto Wolff, ich bin da einfach irgendwie erstaunt und auch traurig irgendwie drüber. Also ja, das endet jetzt nach vielen, vielen Jahren, aber man sollte, glaube ich, aufpassen, dass es dann am Ende nicht irgendwie in so einer krassen Unzufriedenheit endet. Und deswegen bin ich da auch ein Stück weit bei dir, dass ich hoffe, dass Mercedes da wieder in die Erfolgsspur finden kann, auch dauerhaft. Und wir dann auch mal Lewis Hamilton wieder ganz oben sehen, weil ich glaube, das fehlt ihm halt. So der Sieg, das Gewinnen von Rennen, die Pole Positions und das ganz vorne sein, das treibt ihn an und das macht ihn so besonders. Und ja, das geht ihm aktuell ab. Und jetzt am Wochenende sieht er da wieder George Russell auf dem Podium stehen und George Russell, der die Pole Position geholt hat, mit einer tollen Runde, zweifelsohne. Aber da sieht sich Hamilton natürlich selber. Also von einem Aufschwung bei Mercedes würden alle profitieren, aber ich glaube echt allen voran Lewis Hamilton.
Ja, ich finde auch übrigens einen Punkt, den du gerade gesagt hast, sehr spannend. Thema Wertschätzung. Es ist natürlich auch, wäre jetzt mal die Frage, wie du das siehst oder ob du glaubst, dass das einen Lewis Hamilton vielleicht beeinflusst. Wenn man jetzt mal die letzten Jahre zurückgeht, über wen reden wir? Wir haben mit Lewis Hamilton den erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten. Wir haben einen der größten Formel-1-Fahrer der Geschichte dieses Sports. Und viele, und die Themen sind Max Verstappen, natürlich aus offensichtlichen Gründen. Die Themen sind ein Lando Norris, ein Charles Leclerc. Er ist natürlich auch medial, finde ich, zumindest so in dem, was ich mitbekomme, natürlich auch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Und meinst du, dass ihn das vielleicht auch so ein bisschen trifft, dass er das Gefühl hat, diese Wertschätzung für all das, was er erreicht hat und für all das, was er auch dem Sport gegeben hat, dass die vielleicht generell auch ein bisschen fehlt? Oder glaubst du, ich interpretiere da vielleicht ein bisschen zu sehr rein?
Nee, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir alle freuen uns über Wertschätzung. Und Lewis Hamilton, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist ein super sensibler Charakter, der auch viel daraus zieht, wenn Menschen ihn loben und wenn Menschen ihm ein gutes Gefühl geben. Und genauso zieht es ihn aber auch runter, wenn ihm Negativität entgegenkommt und wenn er nicht diese Wertschätzung bekommt. Viel war ja auch im Wandel bei Lewis Hamilton. Er hat sein Umfeld verändert, sein, seine Angela Cullen, seine langjährige Physiotherapeutin, hat sich da von ihm getrennt. Dann sein Bodyguard hat sich getrennt, oder er hat seinen Bodyguard quasi rausgeschmissen und da einen neuen Vertrauensmann auch dann gesucht und gefunden. Und ich glaube, Hamilton ist halt so ein bisschen auf so einer Selbstfindungsphase nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Gar nicht mal, wie er es damals war, so der Partyboy, sondern sehr spirituell und sehr, sehr besonders. Und Lewis Hamilton ist ein unfassbar besonderer Charakter, finde ich, für mich der faszinierendste Charakter in der Formel 1 eigentlich. Und auch der wirklich einzige Superstar, wenn man ehrlich ist. Und da darf man nicht von der Hand weisen, dass auch das Thema Mental Health bei ihm, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges ist. Und gerade bei Männern ist es einfach so, wir funktionieren am besten über Lob und über Wertschätzung. Hey, du machst es gut, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ihm das so ein bisschen abgeht aktuell. Nicht nur bei Mercedes, sondern ich finde auch in der gesamten Sichtweise auf ihn. Und da könnt ihr euch ja da draußen gerne auch selber mal irgendwie so ein bisschen selber abtasten. So, wie seht ihr Lewis Hamilton eigentlich? Also was ist Lewis Hamilton? Ich meine, oft hören wir, ja, der ist nur erfolgreich im besten Auto. Ja, aber trotzdem musst du auch im besten Auto gewinnen. Der hat zu viel Glück gehabt. Ja, aber auch andere, das Glück erzwingt man ja auch. Der hat Weltmeisterschaften geschenkt bekommen. Ja, aber trotzdem musst du sie über die ganze Saison auch einfahren. Also es gibt für jedes Argument, was jemand gegen Lewis Hamilton verwenden möchte, auch ein Gegenargument. Er ist ihm zu flashy. Er macht zu viel Brimborium um Politik und über Menschenrechte. Aber das ist doch eigentlich geil. Ich meine, ein Mann, der über den Tellerrand hinausschaut. Also, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie du sagst. Ich glaube, dass die Wertschätzung nicht nur innerhalb von Mercedes, aber auch innerhalb der gesamten Formel 1 Medienlandschaft, aber vielleicht auch unter den Fans extrem, also nicht extrem an ihm nagt, das glaube ich nicht, also das kann er schon trennen, aber natürlich wäre es schöner für ihn oder wird er sich, glaube ich, wohler fühlen, wenn er in einem Umfeld ist, wo die Positivität um ihn herum größer ist. Und da wünsche ich ihm einfach, dass er bei Ferrari dann nächstes Jahr genau dieses Umfeld vorfindet. Das Umfeld der Wertschätzung, das Umfeld des Positiven, auch mit Charles Leclerc, glaube ich, einen Teamkollegen, den er sehr gerne hat. Und ich glaube, dann kann sich da was richtig Gutes draus entwickeln. So, in welche Richtung das geht, das weiß man halt nicht. Und ja, gleichzeitig finde ich es halt einfach schade, wie es bei Mercedes sich entwickelt hat. Ne? Also damit möchte ich überhaupt nicht die Leistung und das, was George Russell geleistet hat, schmälern. Aber ich meine, wir reden hier über Lewis Hamilton und nicht über irgendeinen dahergelaufenen 0815-Fahrer, der nichts geleistet hat in seiner Karriere und jetzt irgendwie was einfordert. Und ja, ich glaube, das macht schon was mit ihm insgesamt, die Situation gerade so.
Ja, sehr interessant. Hat mir jetzt auch nochmal einen Denkanstoß gegeben, weil, wenn man jetzt auch mal so betrachtet, ich stelle ihn jetzt einfach und ich, absolut, man muss ihn da auch in diese Reihe stellen. Wenn du ihn jetzt vergleichst mit den Großen des Sports, Fangio, Senna, Lauda, Schumacher, ich glaube, keiner musste sich zumindest, gut, ich weiß nicht, er ist natürlich in einer anderen Zeit unterwegs, wo die mediale und auch dieses Social-Media-Ding natürlich größer ist, aber keiner musste sich gefühlt so viel rechtfertigen für seine Titel, für seine Erfolge, ja, wie Lewis Hamilton. Und keiner sagt heute, dass ein Ayrton Senna 1988 in einem absoluten Überauto saß. Da redet er heute auch, reden auch die wenigsten drüber, dass Michael Schumacher mit dem Ferrari auch im Endeffekt im Rückwärtsgang die WM gewonnen hätte. Also zu gewissen Zeiten. Da redet auch keiner drüber. Bei Lewis Hamilton wird das immer sehr, sehr hervorgehoben. Mhm. Und das hat mir jetzt auch gerade wirklich nochmal einen Denkanstoß gegeben, auch wie wirklich vielleicht auch, was Lewis Hamilton auch so alles erleiden muss, trotz seiner wunderbaren Karriere natürlich. Ne? Ja. Finde ich schon, hast du mir jetzt wirklich auch nochmal was mitgegeben, danke.
Ja, ich finde, Lewis Hamilton wird immer sehr hart rangenommen von vielen. Immer von vielen. Ich weiß, man sollte es nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, ich möchte niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, Lewis Hamilton ist da auf jeden Fall in einem besonderen Fokus, aus vielen Gründen, die vielen Leuten nicht gefallen. Ja, ich würde einfach hoffen, dass wir auch irgendwann vielleicht am Ende dieser Karriere, die wirklich eine sehr besondere Karriere war, dann auch nochmal in Retrospektive vielleicht ein bisschen weicher mit Lewis Hamilton umgehen. Weil ich denke, das macht man mit Senna, der auch kein Kind von Traurigkeit war. Das macht man mit Schumacher, der definitiv kein Kind von Traurigkeit war. Das macht man mit vielen Legenden des Sports. Und die ist Lewis Hamilton zweifelsohne. Und deswegen, ja, der Aufstieg von Mercedes kann auch wieder ein Aufstieg von Lewis Hamilton bedeuten. Und da sind wir sehr gespannt darauf, wie das dann in Barcelona weitergeht. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem der Red Bull Zwickmühle, muss man einfach sagen. Dass man sich da im Cockpit jetzt gemacht hat mit Sergio Perez, zweijähriger Verlängerung und der Leistung, die er dann jetzt gebracht hat an diesem Wochenende, da müssen wir so ein bisschen drüber diskutieren, weil es ist durchaus interessant, auch in Anbetracht dessen, wer da so im Hintergrund so wartet, ne? Wartet auf seine Chance. Bei auf
seine Chance
Red
im Motorsport.
Bull, im Motorsport. Grüße an Bruno, ja, an dieser Stelle. Und ja, bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und bei Red Bull hat man für klare Verhältnisse gesorgt. Man hat eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben von Sergio Perez über, Dr. Marco Zitat, generell 2 Jahre. Das, ihr merkt schon, das heißt eigentlich gar nichts. Ja, also das kann auch nach einem Jahr schon wieder vorbei sein. Aber man hat sich entschieden, Sergio Perez, der in den letzten beiden Rennen vor Kanada schon nicht so ganz ideal performt hat, in Monaco ja dieses frühe Ausscheiden nach einer schlechten Qualifikation, jetzt in Kanada schon wieder direkt hinterher, Q3 ist aktuell super weit weg, also da kann er gar nicht dran denken, aber jetzt schon wieder in Q1 ausgeschieden in Kanada. Und wir haben sehr viel Kritik gelesen über diese Verlängerung, auch Schadenfreude danach, also das ist auch wieder so ein Faktor, die man nicht unterschätzen sollte, wie redet man dann über Menschen auch. Aber das soll jetzt gar nicht so sehr das Thema sein, sondern einfach so diese Zwickmühle, in die sich Red Bull bewegt hat. Einerseits sagt man, okay, die Erfahrung von Sergio Perez ist unglaublich wichtig. Die tut uns gut, die tut dem Team gut. Aber auch das Binnenverhältnis, was sich ja wieder beruhigt hat zwischen Max Verstappen und Sergio Perez, was ja auch schon mal anders war. Also da hätte, glaube ich, Max Verstappen sogar sich gewünscht, dass er vor die Tür gesetzt worden wäre. Aber das hat man ja geglättet und Sergio Perez hat seine Rolle mittlerweile komplett eingenommen. Ja, als Nummer-2-Fahrer, als der Max Verstappen auch unterstützt in den wichtigen Momenten. Und der natürlich jetzt auch so ein bisschen so sein Gnadenbrot in der Formel 1, sag ich mal, bekommt. Ja, also, dass der überhaupt nochmal zu diesem Top-Team wechseln konnte, ist ja auch schon eigentlich ein Wunder. Aber er hat es geschafft, er hat diese Chance bekommen. Und man kann auf der anderen Seite natürlich sagen, er macht doch eigentlich genau das, was er machen soll. Er hilft Max Verstappen, wenn es drauf ankommt. Ja, er hat in der Saison immer auch seine Schwächephasen. Die korrelieren meistens zu den Vertragsverlängerungen, witzigerweise. Oder mit dem Europastart. Und dann fängt er sich ja wieder. Also hinten raus klappt es ja dann auch wieder ganz gut bei ihm. Sind jetzt 2 Jahre zu viel? Hätte man überhaupt mit ihm verlängern sollen? Das sind jetzt Fragen, die man auch mal ein bisschen so diskutieren kann. Also Dennis, als du es gelesen hast, Perez verlängert über 2 Jahre, was ging dir da durch den Kopf?
Also ehrlicherweise im ersten Moment dachte ich so, ob das die richtige Entscheidung ist. Jetzt muss ich mal kurz ausholen, weil ich glaube, ich bin jetzt 3 Monate, darf ich jetzt schon an deiner Seite sein und diesen Podcast mitmachen. Und ich stelle immer wieder fest, dass man sich dann doch irgendwie über die Zeit öfter selber widersprechen muss. Ich kann mich daran erinnern, dass ich am Anfang nach den ersten Rennen Perez in den höchsten Tönen gelobt habe, gesagt habe, er macht genau das, was er soll. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt und ich möchte eben nicht wieder so vorschnell werden, weil ich glaube, dass die Formel 1 ein so schnelllebiges und auch schwankendes Geschäft sein kann, dass man nicht immer vielleicht sofort eine Aussage über jemanden treffen sollte, weil er die sehr, sehr häufig, das habe ich jetzt erlebt, dann doch revidiert. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Stand heute, 10.06. mit den letzten 3 Auftritten von Sergio Perez in der Retrospektive, würde ich sagen, es wäre eine Fehlentscheidung. Einfach, weil er momentan dem Team in der Konstrukteurs-WM, und darum geht es dann ja im zweiten Rang, man hat mit Max Verstappen den Fahrer, der die Fahrer-WM gewinnen soll, und Sergio Perez soll natürlich Max Verstappen dabei helfen, aber ich glaube natürlich auch ganz wichtig, die Konstrukteursweltmeisterschaft absichern und mit einfahren. Und das schafft er momentan wirklich nicht. Und jetzt haben wir halt ein wieder erstarktes Ferrari-Team, wir haben wieder erstarktes McLaren-Team, vielleicht sogar mit Mercedes einen potenziellen Kandidaten, der auch hier und da Punkte abkneifen kann. Und wenn Perez es nicht schafft, sich vor diesen zu platzieren, kann das für Red Bull in der Konstrukteurs-WM ganz schnell nach hinten gehen. Jetzt ist es aber so, und das hast du gerade auch gesagt, diese Formtiefs, die er hat, die sind meistens ja immer von kurzer Dauer. oder zumindest über einen gewissen Zeitraum und danach bringt er auch wieder Top-Leistung. Daher möchte ich jetzt nicht sagen, das war ein Fehler, aber es hat momentan ein sehr starkes Geschmäckle. Ich möchte aber, wie ich eingangs gesagt habe, jetzt nicht schon wieder sagen, das war ein Fehler und in den nächsten 3 Wochen holt er 2-mal die Pole, gewinnt ein Rennen und dann muss ich das wieder revidieren. Daher bleibe ich vorsichtig. Ich glaube schon, dass Red Bull sich das gut bedacht hat. Natürlich hat Perez auch den ein oder anderen Faktor abseits der Strecke, der sicher dafür sorgt, dass er diese Vertragsverlängerung bekommen hat. Aber ich glaube schon, dass er das Talent hat und auch die Power, diese Vertragsverlängerung in den nächsten Wochen zu rechtfertigen. Das wäre so mein Resümee dazu.
Ja, das, ich meine, er bringt ja auch das Geld mit, ne? Er hat ja auch potente Sponsoren mit Carlos Slim, der reichste Mann in Mexiko. Speedy Gonzales lässt grüßen.
Die schnellste raus.
Genau. Und man muss es ja von der anderen Seite betrachten. So, was bringt er denn noch ein ins Team? Eben die Erfahrung und eben die Beständigkeit und das, was man an ihm hat, weiß man einfach. Während man jetzt, wenn man einen anderen Fahrer da reinsetzen würde, definitiv erstmal nicht wüsste, was man an ihm hat. Es gibt einen Fahrer, bei dem wäre es vielleicht ein bisschen anders, das ist Daniel Ricciardo. Der wäre der eine Ersatz, wo man, glaube ich, genau weiß, was man an ihm hat und was er mitbringt in das Team, weil er auch schon mal da war. Aber jeder andere Fahrer, den man neben Max Verstappen setzen würde, wäre erstmal, na, ich will nicht sagen problematisch, aber man müsste ihn anlernen, also wirklich deutlich anlernen auch, weil es ist was anderes, ob du jetzt im Racing Bulls sitzt oder dann im Red Bull Werksauto sozusagen, also so ein Yuki Tsunoda zum Beispiel. Du müsstest den komplett einbinden in dieses System, in dieses funktionierende System Red Bull Racing. Aber ist der bereit dazu? Ist der bereit dazu, sich auch hinter Max Verstappen anzustellen? Ein Liam Lawson, der jetzt auch schon lange auf seine Chance wartet. Genau das Gleiche im Grunde genommen. Weil was das natürlich für zwei Charaktere wären, wären theoretisch zwei, die auch Max Verstappen gefährlich werden können. Weil, wer weiß, vielleicht funktionieren die in dem Auto ja wunderbar. Und dann glänzt Max Verstappen gar nicht mal so sehr. Und man weiß ja, dass dieses Team wirklich sehr eng um Max Verstappen genäht wird. Und die Zufriedenheit von Max Verstappen steht über allem, weil er ist der Goldesel. Er ist derjenige, der die Siege, die Titel, die Pokale, das Geld, all das, was man bei Red Bull so gerne hat, bringt er rein. Natürlich auch Prestige. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist es schon elementar wichtig, dass man immer wieder abklopfen muss, Max, was willst du denn? Und ich glaube, dass, also man sagt ja immer, ja okay, dem wäre das eh egal, wer da sein Teamkollege ist. Ich glaube das gar nicht mal so sehr, weil der weiß, Perez wird ihm nicht gefährlich, Perez macht seine Arbeit solide, Perez macht keinen Ärger, Perez freut sich einfach da zu sein. Während so ein Tsunoda, ein Lawson, die würden ja sogar Ambitionen haben vielleicht. Die würden Ambitionen haben, Verstappen zu schlagen. Und dann wird es Ärger geben im Team. Und das kann man ja verhindern, indem man einfach dann auf Perez setzt oder den Ricciardo da reinsetzt, der ja auch sehr gut befreundet ist mit Max Verstappen. Also das ist das, was ich meine, wo sich auch diese Zwickmühle auftut. Einerseits musst du bei Red Bull natürlich deine jungen Talente fördern, musst dafür sorgen, dass sie den Weg in die Formel 1 machen können und idealerweise auch dann irgendwann im Red Bull Werksteam sitzen. Das wäre der Wunschweg. Die Realität ist, man hat jetzt mit Yuki Tsunoda verlängert bei den Racing Bulls, hat die Option gezogen für ein Jahr erstmal nur. Und Daniel Ricciardo, da wissen wir nicht ganz genau, wie die Vertragssituation ist. Da gehen wir auch davon aus, dass es eine Option gibt. Noch haben wir nichts darüber gehört, ob er nächstes Jahr in dem Auto sitzen wird oder nicht. Und dann müsste man einen Liam Lawson ziehen lassen, weil der eine Option in seinem Vertrag hat, dass wenn man 2025 kein Cockpit in der Formel 1 für ihn findet, er offen ist für andere Teams. Aber kommt Liam Lawson dann irgendwo unter? Das ist nämlich auch eine andere Frage. Weil ganz offensichtlich sieht es ja so aus, dass viele Teams, die jetzt noch Leute suchen, nehmen wir mal Mercedes raus, die sich eher auf Antonelli konzentrieren, dass man bei Haas vielleicht eher über Ocon nachdenkt, dass man bei Alpine vielleicht über wen auch immer nachdenkt. Also Lawson hörst du da einfach nicht. Williams hörst du auch nichts darüber, dass Lawson vielleicht da eine Alternative ist. So, dann musst du Daniel Ricciardo loswerden. Daniel Ricciardo sehe ich zum Beispiel, also das wäre für mich die Idealbesetzung für Alpine, muss man ehrlicherweise sagen. Der war lange da, der hat da Erfolg gehabt. Mit Pierre Gasly wird das wunderbar funktionieren, glaube ich. Die beiden werden ein viel, viel besseres Team in der gesamten Chemie, als es Ocon und Gasly jemals sein könnten. Und trotz alledem muss man bei Red Bull natürlich auch in die Zukunft gucken. Die müssen sich ja auch Gedanken machen. Also man muss ja damit rechnen, dass es eine Zeit geben könnte, wo Max Verstappen nicht mehr da ist. Was machen die denn, wenn er jetzt von heute auf morgen wie Nico Rosberg sagt, ja okay, ich höre auf, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Oder wenn er wirklich sagt, ich gehe zu Mercedes und ich möchte nochmal was anderes machen. Ja, dann stehen die ja doof da. Dann haben die ja niemanden aufgebaut, wo man sagen kann, ja der wäre der perfekte Nachfolger für Max Verstappen, weil man eben auch keine Chancen gibt. So, und das ist das, wo ich die Kritik der Leute, die Perez nicht mehr in dem Auto sehen wollen, auch komplett verstehen kann. Weil Perez nun mal auch einer dieser Fahrer ist, der ein Cockpit blockiert für einen potenziellen jungen Mann, der in der Lage sein könnte, Max Verstappen herauszufordern. Weil das ist ja das, was im Endeffekt das Wichtigste ist. Wir brauchen jemanden, der Max Verstappen herausfordern kann. Wenn das keiner von einem anderen Team ist, und jetzt haben wir ja das Glück, dass McLaren und Ferrari sehr gut unterwegs sind, dann muss es halt aus dem eigenen Team sein. Und demnach gibt es ein Für und Wider. Aber Red Bull muss aufpassen, dass man das eigene Junior-Programm, und dahinter sind ja dann auch Fahrer wie Isaac Hadjar, wie Ayumu Iwasa, wie Pepe Marti, alles die Fahrer, die quasi so jetzt im Hintergrund warten auf das, was da so passiert bei Red Bull, die natürlich auch irgendwann mal eine Chance in der Formel 1 haben wollen, die musst du ja alle irgendwie fördern, fordern und unterbringen. Und da sehe ich große Probleme bei Red Bull am Horizont, wenn man da natürlich auch bei den Racing Bulls, ehrlicherweise muss man das sagen, auch wenn er super Leistung gebracht hat jetzt an diesem Wochenende, Daniel Ricciardo, der zwar auch einen Fehler gemacht hat mit dem Fehlstart, darf man nicht vergessen, aber der Yuki Tsunoda dann am Ende dann doch geschlagen hat und auf die Kritik von Jacques Villeneuve natürlich dann perfekt reagiert hat. Das ist auch immer ein Thema für sich an diesem Wochenende gewesen, aber wo Jacques Villeneuve schon einen Punkt hat, ja natürlich auch, der ist jetzt seit, sagen wir mal, seit 2021, Daniel Ricciardo fährt er so seiner Form hinterher, bei McLaren fing das an und dann eben das Ausscheiden aus der Formel 1 erstmal, ehe er dann zurückgekommen ist für Nyck de Vries dann bei Alpha Tauri. Und trotz dessen ist er halt kein Junior, ja, und wie Dr. Marco das auch sagte, das ist halt ein Nachwuchsteam am Ende und klar, man kann darüber diskutieren, warum denn Tsunoda? Ja, aber da müsst ihr nur mal auf den Motor gucken. Ja, welcher Motor ist da drin? Und Tsunoda gehen zu lassen jetzt, weil Tsunoda sich gerade so Richtung seines Peaks bewegt, wäre natürlich auch dämlich, weil die beste Lösung wäre ja sogar noch, wenn man sagt, okay, 26, wenn Tsunoda sich jetzt nicht von Honda unbedingt leiten lässt, dass man halt sagt, okay, wenn Tsunoda bis dahin immer noch weiter dabei ist und ich meine, der ist ja noch nicht an seinem Peak, dann kannst du den für Perez da reinsetzen und du weißt, was du an ihm hast, wenn man da sehen, wenn man den Charakter noch weiter formt, wenn so dieses Heilspornige weggeht und wenn man das kontrollieren kann für Max Verstappen. So, und was passiert dann dahinter? Also du siehst, es ist sehr komplex. Ja, und es ist wirklich so das, was ich meine mit der Zwickmühle, dass man einerseits arrivierten Fahrern natürlich den Vortritt lässt, aber gleichzeitig dafür sorgen muss, dass dieses Red Bull Junior Programm nicht ad absurdum geführt wird.
Ja, es ist ein wirklich spannender Punkt, weil ich auch, so wenn ich das jetzt auch mal in den letzten Jahren betrachte, man ist natürlich eine Zeit lang einen ganz anderen Weg gegangen. Man hat das Cockpit neben Max Verstappen auch jüngeren Fahrern gegeben. Das hat nicht funktioniert. Ich erinnere da an Pierre Gasly und an Alex Albon. Man hat aber auch im Junior-Team bei damals noch Toro Rosso halt auch den einen oder anderen verbrannt. Und da führt mir zum Beispiel auch ein Brandon Hartley einfallen. Was natürlich dann immer so die Frage ist, jetzt macht Red Bull es natürlich anders. Man hat mit Daniel Ricciardo jemanden reingeholt, wo ich immer noch der Meinung bin, dass der Plan ursprünglich war, den definitiv wieder nach Red Bull zu ziehen. Und das jetzt vielleicht durch die ganze Horner-Geschichte und auch, das muss, so ehrlich muss man glaube ich auch sein, durch seine Leistung, die jetzt eben nicht diese Überfliegerleistung waren, die sich vielleicht viele, und da muss ich mich mit einschließen, auch von ihm erwartet haben, die kam einfach nicht. Und jetzt hast du eben mit Perez und Ricciardo im Endeffekt zwei, ja, alte Hasen, ohne den beiden jetzt zu nahe treten zu wollen, die da Plätze blockieren. Einer noch ironischerweise im Junior-Team. Und du hast eine ganze Schar, und du hast gerade die Namen genannt, von Junioren, die natürlich warten. Und allen voran, und da muss ich sagen, den würde ich wirklich unheimlich gerne in der Formel 1 sehen, Liam Lawson. Der hat in seinen Rennen, in denen er Daniel Ricciardo vertreten hat, wunderbar gefahren. Finde ich total respektabel. Und ich weiß eben nicht, ob es clever wäre, den Jungen gehen zu lassen. Und wenn man jetzt mit Daniel Ricciardo, alle anderen drei sind ja soweit, Max Verstappen sich nicht entscheiden sollte, das Team zu verlassen, doch recht fest im Sattel. Und da ist dann halt die große Frage. Du hast es gerade gesagt, was passiert dann? Liam Lawson kann aber auch das Problem kriegen, dass er dann komplett rausfällt. Wenn er das Cockpit bei den Racing Bulls nicht bekommt, und bei keinem anderen, und du hast gerade gesagt, die Namen, die rumgeistern, das ist nicht Liam Lawson. Und von daher, ja, ich weiß persönlich gar nicht, was ich wirklich davon halten soll von der Politik. Ich verstehe auch jeden, und da hast du gerade einen sehr guten Punkt getroffen, der halt irgendwo auch ja, jetzt Frust nicht, aber so ein kleines Ärgernis entwickelt über eine Vertragsverlängerung von Perez, weil man einfach irgendwie das Gefühl hat, dass da noch andere reinkommen könnten, die vielleicht bessere Geschichten erzählen. Und ja, das ist ein wirklicher Punkt und es wird spannend zu beobachten sein. Und ich glaube, Daniel Ricciardo ist jetzt einfach nur mal das letzte Puzzlestück in diesem Vierergespann, in diesen vier Sitzen, die Red Bull in der Formel 1 zur Verfügung stellt. Und da ist die Frage, wie das gelegt wird. Da bin ich sehr gespannt, ehrlicherweise.
Und ich glaube, man hat es auch tatsächlich ein bisschen früh gemacht mit Perez, weil was man jetzt natürlich nicht mehr so einfach kann, ich meine, man kann es natürlich trotzdem machen, aber wenn sich die Form jetzt nicht wieder erholt, was machst du denn dann? Also nehmen wir jetzt mal den Fall an, und das ist noch ein weiter Weg bis dahin, also keine Sorge, da geht noch einiges an Wasser den Rhein runter, aber wenn sie jetzt nicht die Konstrukteursweltmeisterschaft holen sollten, das wäre dann natürlich egal, wenn Verstappen Fahrerweltmeister wird, ja, aber das ist ja eine Tendenz, weil du brauchst halt zwei starke Fahrer, und tendenziell haben Ferrari und McLaren zwei sehr starke Fahrerduos. Ferrari ist ein Sonderfall jetzt, weil da muss man natürlich auch gucken, wie sich das mit Sainz weiterentwickelt, wenn man der dann mal bekannt gibt, was er macht und so, und wie er dann so drauf ist. Das Thema bei Hamilton ja gerade auch ein bisschen gehabt. Aber bei McLaren, ich glaube, da kann man ja festhalten, Piastri und Norris ist vielleicht das qualitativ nächste Duo, so was du in der Formel 1 haben kannst. Und das ist dann schon eine Messlatte, die du auch hast und die du aber auch, du bist ja selber was schuldig auch. Red Bull soll natürlich der Primus sein. Und wenn du ein Ein-Mann-Team bist, dann kann Max Verstappen natürlich die Kohlen aus dem Feuer holen. Sehr erfolgreich, logischerweise. 60. Sieg jetzt dieses Wochenende. Krass. Aber wenn du keinen Nummer-2-Fahrer hast, der wirklich dauerhaft da vorne mit dabei ist, um ihm dann auch mit den Rücken frei zu halten, was er ja soll, dann wird es schwierig. Und dann muss man halt gucken. Kann man da irgendwie sogar zum Saisonende noch sagen, okay, haben wir uns jetzt anders entschieden? Vielleicht ist das natürlich auch der Grund, warum man Tsunodas Option zieht, weil, ja, ich meine, da wird es sicherlich auch Klauseln geben, dass Perez nicht zu Racing Bulls rüber transferiert werden kann. Gut, aber zur Not kauft man ihn halt aus dem Vertrag raus. Ja? Und so hat man dann Tsunoda auf jeden Fall schon mal safe für nächstes Jahr im Red Bull-Kader, falls man da reagieren muss und reagieren möchte. So, und wo lässt das Daniel Ricciardo? Ja, das ist dann so die Krux, so diese Gretchenfrage. Beendest du jetzt diese Zusammenarbeit oder lässt du ihn noch weiterfahren, um dann zu gucken, ob er doch nochmal so rankommt, dass man sagen kann, ah, okay, vielleicht ist er doch noch einer für das Werksteam. Also es ist eine super, super interessante Situation und ich war sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Ich war nicht überrascht über die Verlängerung, aber ich war überrascht, dass man diese 2 Jahre verkündet hat. Ja, vielleicht war das auch einfach nur, um das Gesicht zu wahren für Sergio Perez, dass es kein Jahresvertrag ist, weil das natürlich, das hätte ja gar kein Vertrauen ausgestrahlt, aber die Interviews haben mir gereicht, um zu hören, dass da jetzt nicht das Grundvertrauen ist, dass er 2 Jahre da fahren wird. Hätte noch ein bisschen gewartet, glaube ich, damit.
Ja, also bin ich bei dir, also ich fand es jetzt zu dem Zeitpunkt und jetzt ist es natürlich auch im Nachgang, sieht es natürlich auch nochmal blöder aus, wenn er direkt danach im ersten Qualifikationsrennen oder im ersten Qualifikationslauf nach dieser Vertragsverlängerung direkt in Q1 ausscheidet. Ne? Das hat jetzt natürlich dem Ganzen auch nochmal einen blöden Touch gegeben, sagen wir mal so.
Ja. Wir machen nochmal eine Pause und werden nach dieser Pause über Ferrari sprechen müssen, die ja wirklich komplett auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind. Wieder nach dem Sieg von Charles Leclerc in Monaco sind sie in Kanada mächtig baden gegangen. Und wir sprechen nochmal über Esteban Ocon, denn der hat wieder für Aufsehen gesorgt und vielleicht beendet der Saison ja gar nicht bei Alpine. Was Dennis dazu sagt, das würde mich interessieren und deswegen bleibt ihr dran, wenn euch das auch interessiert. Hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Da nimmt sich was mal mit, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Kanada. Ein bisschen bunter gefasst heute, so ein paar eher generelle Themen, aber ein Thema, was natürlich den Kanada Grand Prix so ausgemacht hat, war Ferrari. Und nach dem Sieg von Charles Leclerc in Monaco dachten viele, boah, jetzt kommen die nach Kanada und dann geht's direkt so weiter. So, Charles Leclerc, wir haben es ja letzte Woche auch besprochen hier im Podcast. Schafft er jetzt so diesen finalen Durchbruch? Platzt jetzt der Knoten und wird er jetzt Sieg um Sieg um Sieg einfahren und sich quasi seinen Platz dann auch verdienen, auch in der Anerkennung der Leute? Ja, und festhalten können wir, das hat dieses Wochenende so nicht geklappt. Ferrari in der Qualifikation auf den Plätzen 11 und 12 reingekommen. Und das Rennen am Sonntag konntest du bei beiden vergessen. Bei Charles Leclerc war es ein technisches Problem mit dem Motor. Bei Carlos Sainz war es ein generelles Problem mit dem ganzen Rennen. Der Start war schon nicht gut. Und dann hinten raus dann auch dieser selbstverschuldete Crash, wo er dann in die Mauer fährt und dann gleich oder sich dreht und dann gleichzeitig aber wieder zurückrollt und dann Alex Albon erwischt und dann beide aus dem Rennen raus. Und ja, super unglückliche Situation, gar keine Frage. Und darf ihm meiner Meinung nach auch so nicht passieren. Also ich glaube, da geht schon ein großer Batzen davon auf Carlos Sainz, der ja auch den Grundfehler gemacht hat. Vom Hero to Zero habe ich dieses Kapitel genannt heute für diese Ausgabe von Starting Grid, Dennis. Und ich glaube, das passt da leider auf Ferrari ziemlich gut. Also da müssen alle Ferrari-Fans jetzt an diesem Wochenende ziemlich stark sein.
Ja, ich glaube, treffender konnte man das nach diesem Hoch von Monaco eigentlich nicht formulieren. Wir haben, wie du schon sagst, letzte Woche drüber gesprochen und ich habe Charles Leclerc, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, ja auch als Back-to-Back-Sieger getippt und bin auch davon ausgegangen, dass Ferrari mit breiter Brust nach Kanada kommt und dann fiel in der Qualifikation der Vorhang, schon sehr früh in Q2 und man war irgendwie so ein bisschen ratlos. Was war jetzt der Grund? Man hat ja immer so ein bisschen dann das Gefühl gehabt oder es ist einem suggeriert worden, dass es natürlich schon Ferrari mit Regen gerechnet hat, dass es eine Setup-Sache sein könnte. Ja, dann hatten wir ja eigentlich nasse Bedingungen und ich dachte vorm Rennen echt, wow, ist vielleicht genau das, was Ferrari braucht und vielleicht erleben wir da doch nochmal eine Überraschung und mit einem, den hatten wir ja, den nassen Start, aber dann mit ein bisschen mehr Chaos in Kurve 1 und 2 wären vielleicht die Chancen gar nicht schlecht gewesen für Ferrari und es kam einfach nicht zusammen an dem Tag. Du hast es gerade gesagt, Sainz, der am Ende sein Auto auch eigenverschuldet dann komplett rauswirft. Charles Leclerc jetzt natürlich auch viel Pech, also hatte die Motorenprobleme, hat da ja relativ früh gefunkt, dass das Auto da oder der Motor Probleme hat oder gefunkt bekommen. Ich glaube, wir hatten eine halbe Sekunde auf der Geraden, ne? Wurde gefunkt. Und wir haben es ja in der Watchparty besprochen. Was konntest du noch machen? Du konntest riskieren und konntest sagen, wir hoffen drauf, dass dieser zweite Regenzelle vielleicht nicht mehr eintritt und wir wechseln auf Trockenreifen. Das ist dann brutal schief gegangen. Sieht natürlich nach außen hin saublöd aus, wenn Charles Leclerc da auf harten Gummis da über die Strecke rutscht und zwei, drei Runden später wieder reinkommt, um wieder nasse Reifen aufzuziehen. Aber man hat nochmal was probiert und das fand ich auch durchaus, auch wenn man es jetzt natürlich wieder in die, beliebte Kategorie Eieiei Ferrari einsortieren kann. Ich fand das war nochmal ein Zeichen, dass man vielleicht nochmal was wollte und vielleicht das Unmögliche noch möglich machen kann. Und am Ende des Tages war es ein Wochenende zu vergessen, glaube ich. Man ist mit 0 Punkten rausgegangen. Man hat bei Charles Leclerc, wie gesagt, die Motorprobleme gehabt, die ihn da sicherlich auch behindert haben im nach vorne kommen. Wie weit es wirklich nach vorne gegangen wäre, weiß ich nicht, ob es da jetzt noch für mehr gereicht hätte, vielleicht für ein paar wenige Punkte. Aber das ganze Zusammenspiel, es wirkte einfach unglücklich und hat halt so ein bisschen an das Ferrari von vor ein paar Jahren erinnert, wo man ja wirklich immer sich die Bäuche halten musste vor Lachen, weil da solche kuriosen Entscheidungen kamen. Und ich hoffe aber trotzdem für das Team aus Maranello, dass das jetzt einmal ein blödes Rennen war, dass da einmal viel Pech zusammengekommen ist und dass man trotzdem jetzt mit trotzdem noch breiter Brust dann auch jetzt in Europa angreifen kann, weil ich glaube, das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, war nicht das Ferrari, was wir diese Saison haben Und ich glaube, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ich würde die Kategorie, weil ich sie auch liebe, IAF Ferrari, auch definitiv aufmachen für dieses Rennen. Das, ich glaube auch, da sollten, und da muss ich jetzt mal wirklich auch für Kevin einstehen, das sollten die Leute nicht immer sehr so ernst nehmen. Also das ist, glaube ich, kein Ding, was irgendwie da großartig Ferrari Parole piepeln soll oder so. Das ist einfach, es war jetzt wieder IAF Ferrari, ja. Dafür haben wir aber auch schon ganz viele Grande Ferrari-Folgen und Sendungen gehabt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir relativ zeitnah auch wieder die Kategorie Grande Ferrari eröffnen werden.
Also, muss man ja nochmal festhalten, ich liebe Ferrari. Ja? Also das hat nichts damit zu tun, dass ich auf sie einprügeln möchte. Aber tough love. Ja? um das auch positiv zu drehen. Also was ist gut bei Ferrari? Ich glaube, eins ist klar, was Fred Vasseur da aufgebaut hat, ist beeindruckend und es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Vielleicht war das auch genau, weil ich bin ein großer Fan von Schicksal und von dem, dass das, was passiert, soll schon so kommen, wie es passiert. Und man hat diesen Moment in Monaco gehabt, Charles Leclerc hat diesen Moment in Monaco gehabt und vielleicht hat das Schicksal gesagt, okay, damit man nicht jetzt irgendwie bei Ferrari in Sphären hochsteigt, die nicht gesund wären, gibt es dann den Schuss vom Bug, direkt ein Rennen später. Und ich glaube, dass das genau der richtige Zeitpunkt dafür gewesen ist, weil ich glaube, man hat wirklich sehr, sehr viel Selbstvertrauen gehabt vor den Rennen in Kanada und ist da, glaube ich, also nicht so öffentlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hingegangen ist und gesagt hat, so, und jetzt wollen wir jetzt auch nochmal gewinnen. Ja? Wäre ja auch schön doof, ist ja das Ziel. Aber, dass das jetzt genauso gekommen ist, wie es gekommen ist, kann genau dafür sorgen, was Fred Vasseur im Grunde genommen so aufgebaut hat, dass die Bodenständigkeit zu Ferrari zurückkommt. Und ein Faktor, muss ich sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat am Wochenende wieder, war die Kommunikation zwischen Charles Leclerc und seinem neuen Renningenieur Brian Bozzi. Oder Bozzi oder wie auch immer. Ich finde, dass man da jetzt schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil das eine sehr ehrliche, vernünftige, geradlinige Kommunikation ist, wo so ein bisschen so alte Muster und neue Muster zusammengekommen sind. Wir haben ja zusammen die Watchparty gemacht auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da ging es eben um diese Motorenprobleme und dass Brian Bozzi da so ein bisschen so rumgedruckst hat. So, wir haben Probleme, aber keep pushing. Und Leclerc wollte einfach klar wissen, wie viel verliere ich? Wie viel? Sag's mir einfach. So halbe Sekunde. Okay, scheiße. Ja, aber es wird klar gesagt. Und ich glaube, dass diese Kernkompetenz der Kommunikation bei Ferrari einfach problematisch war in den letzten Jahren. Und das hat sich schwer verbessert. Und auch in Imola zum Beispiel, so diese erste Erfahrung zwischen Brian Bozzi und Charles Leclerc war super positiv. Auch da wieder, ne? Sehr viel Lob. Charles Leclerc funktioniert sehr viel über Lob, funktioniert sehr viel über Wertschätzung, über positive Affirmation, also über Bestätigung geben. Du machst das gut, du bist schnell, du machst es richtig super, mach weiter so, du machst das gut. Und da kriegt er Selbstvertrauen durch. Und Lewis Hamilton mit Peter Bonington genau das Gleiche. Also deswegen hoffe ich für Ferrari, dass man Peter Bonington auch mit Lewis Hamilton mitbekommt. Nichts gegen Ricky, ja, aber ich denke auch da wäre es an der Zeit, dass man da den Wechsel macht und dass man so diesen Aufbau bei Ferrari einfach weitermacht. Denn aus all dem Negativen, was an diesem Wochenende passiert ist, das Positive ist, Ferrari ist da. Ja, Ferrari ist da. Und Ferrari wird auch wiederkommen. Ich glaube, in Barcelona wird es schon wieder so sein, dass wir, wenn wir nächste Woche die Vorschau darauf machen, dass wir wieder auf ein starkes Ferrari blicken werden und einer von uns, ganz sicher Charles Leclerc, in guter Position tippen wird. Da bin ich mir sicher. Oder kann das sein? Bei seinem Heimspiel, ja.
Ja, ja. Da möchte ich auch übrigens nochmal den Zuschauer aus der Watchparty grüßen und mein Mitgefühl aussprechen, der 200 Euro auf Carlos Sainz als Sieger gesetzt hat.
Da hat er bestimmt nicht, hat nur gelogen. Keiner setzt 200 Euro auf Carlos Sainz.
Ich hoffe es für ihn. Ich möchte keinem 200 Euro wegnehmen oder wissen, dass er 200 Euro verloren hat. Also.
Nee, also war ein schwarzes Wochenende für Ferrari. Abhaken, munter putzen, weitermachen in Barcelona, dann zurückschlagen. Weitermachen oder nicht weitermachen, das war die große Frage bei Alpine. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Thema Vertragssituation von Esteban Ocon hat sich ja geklärt unter der Woche. Er wird Alpine verlassen am Ende der Saison. Es war ja schon andeutungsweise eigentlich von Saisonbeginn an klar, dass da vielleicht eher in Richtung Trennung gehen würde, der direkt auch bei der Präsentation des Autos schon so Bemerkungen fallen gelassen, die eher darauf hindeuteten, dass es nicht mehr weitergehen würde. Jetzt ist es offiziell. Und die Leute haben sich gefragt, hat das was mit Monaco zu tun? Nein, es hatte nichts mit Monaco zu tun. Dieses Vertragsende, man hat sich einfach nicht wieder geeinigt, den Vertrag zu verlängern, das war unabhängig davon. Also das stand vorher schon fest. Vielleicht war der Zeitpunkt der Bekanntgabe früher, als man sich das gedacht hätte. Vor allem auch früher, als Esteban Ocon einen neuen Arbeitgeber hat fürs nächste Jahr. Aber sei es drum. Man hat ihn dann auch FP1 quasi in Anführungsstrichen weggenommen, an Jack Doohan das gegeben. Bitter nur, dass Doohan kaum fahren konnte wegen des schlechten Wetters. Auch eigentlich nichts der Rede wert. Ja, natürlich haben wir alle dieses Monaco-Ding im Kopf. So, was passierte jetzt am Sonntag? Esteban Ocon hat sich wirklich sehr, 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 sehr schlecht verhalten am Funk gegenüber seines Teams. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, okay, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ist Ocon vielleicht missverstanden? Jetzt ist das sowas gewesen, wo ich sage, okay, du kannst dich beschweren am Funk, so wie Pierre Gasly das zum Beispiel auch schon gemacht hat diese Saison. Warum wird Esteban immer bevorzugt und sowas? Also das sind ja zwei, die einfach nicht zusammenpassen. Und das war auch wirklich eine Fehlentscheidung, die beiden zusammen in dieses Team zu holen. Ich glaube, da wird man in Retrospektive kaum eine andere Meinung bilden können darüber. Nur das Problem ist, Dennis, und das hat mich so erschüttert im Nachhinein, als ich mir das Ganze nochmal so in Ruhe angeguckt habe und durchgelesen habe, auch auf Formel1.de, das, was Ocon da gemacht hat, war ja nicht nur ein Querstellen gegen den Willen des Teams, sondern ja fast schon ein Inkaufnehmen dessen, dass das Team in der Lage wäre, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und da wird es dann schwierig. Und da wird es auch schwierig für Esteban Ocon, eine weitere Anstellung in der Formel 1 zu bekommen, weil die Teams schauen sich das natürlich genau an. Und wenn das jetzt wieder so vorkommt beim nächsten Team, ja, es gibt Interessenten für ihn, dann muss er sich echt umdrehen. Also ich glaube, er muss nochmal so ein Reset machen irgendwie.
Ja, da wird es auch schwierig für mich, noch Verständnis aufzubringen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe heute Morgen sehr begierig die Kolumne von Christian Nimmer vorgelesen, die sich ja heute um Esteban Ocon gedreht hat. Wer hat heute Nacht am schlechtesten geschlafen? Sehr zu empfehlen. Und da hat er das Ganze ja auch ein bisschen aufgedröselt. Und es ist eine Sache, die ich absolut nicht verstehen kann, gerade mit Monaco im Rücken. Das Team funkt dich an, es geht um Platz 9 und 10. Also es geht um keinen Rennsieg, es geht um kein Podium. Es geht um Platz 9 und 10. Sichere Punkte, wichtige Punkte für das Team, da wo es gerade steht. Und eventuell die Möglichkeit, noch ein, zwei Punkte mehr zu holen, indem man vielleicht Daniel Ricciardo noch überholt. Und anstatt Pierre Gasly da vorbeizulassen und die Jagd nochmal auf den Racing Bulls zu machen, stellt er sich da sekundenlang quer, diskutiert und handelt eben genau, das ist gerade der Punkt, den du gesagt hast und der mir dann auch als brennender Alpin-Fan so schwerfällt. Und setzt bewusst aufs Spiel, dass man diese Punkte dann nicht bekommt, um nochmal wieder sein Ego da fortzusetzen. Und das nach Monaco. Also wenn wir Monaco nicht gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, es ging um die Position, es geht gegen Pierre Gasly, die beiden sind sich nicht grün, alles gut. Aber er hat in der letzten Woche komplett zu 100% das Team um Punkte gebracht. Und dass er da jetzt nicht diesen Willen zeigt, diese Punkte vielleicht jetzt an anderer Stelle, wo sie sicher eigentlich nicht einkalkuliert waren, weil wir dürfen bei all der Freude, die ich auch gestern in der Watchparty hatte und die ich natürlich habe, dass Alpine gestern doppelt gepunktet hat, nicht vergessen, dass da gestern einige ausgeschieden sind, die sonst definitiv davor gewesen wären. Und wenn du diese Chance hast, da vielleicht einen achten Platz zu holen und wichtige Punkte und du stellst dich so quer, da hört bei mir irgendwann auch jegliches Verständnis für Esteban Ocon und sein Gefühl für Missverständnisse ihm gegenüber irgendwann leider auf. Und das wird jetzt wirklich verdammt schwer für mich, da noch positiv gestimmt zu bleiben für den Rest der Saison, weil ich dachte erst gestern noch während der Watchparty, ich habe es, glaube ich, auch sogar noch zu dir gesagt, oh, hat Ocon jetzt vielleicht sogar Gasly vorbeigelassen als Entschuldigung für Monaco. Da hast du relativ zügig in deiner Expertise, Kevin, die ich dir dann immer wieder auch dann wieder mitbekomme, sofort gesagt, nein, hat er nicht, das wird er nicht gemacht haben, maximal hat das Team ihm das gesagt. Und es war so. Und wenn man dann im Nachgang noch mitkriegt, was für eine Diskussion dafür notwendig war, das zu machen, dann fehlt mir wirklich jegliches Verständnis und fällt mir dann auch schwer, wirklich für Esteban Ocon oder Esteban Ocon noch als Teamplayer zu sehen. Und jetzt stellt sich die Frage und die Brotdose öffnet Christian Nimmerfuhl ja auch, wie soll das für andere Teams jetzt wirken? Es war auch für ihn einfach blöd. Es war für ihn blöd, sich so zu zeigen. Es ging gerade darum, er hat gerade mit James Walston einen sehr prominenten Kritiker über seine Teamfähigkeit gehabt, der das relativ offen ausgesprochen hat. Und im Rennen darauf zeigt er es wieder, dass er es wieder nicht kann. Anstatt vielleicht zu sagen, weißt du was, ob ich jetzt für Alpine heute 3 Punkte hole, 2 Punkte, 1 Punkt. Ich zeige mich mal, ich habe hier eh keine Zukunft mehr. Und ich zeige mich jetzt mal, zeige mich als Teamplayer, damit die merken dazu, ich kann auch was für ein Team einbringen. Und er macht es nicht. Und das wirkt dann einfach irgendwie so ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig und auch so ein bisschen, ja, als ob er Kritik nicht wirklich annimmt und die Schuld, es wirkt so, als ob er die Schuld immer bei anderen sucht und nicht bei sich. Und das fällt mir momentan wirklich schwer mit Esteban Ocon.
Ist das schon die Brotdose Kunst, die da geöffnet wird?
Naja, auf die wollte ich jetzt nicht hinaus.
Hat er nicht gesagt.
Nein. Darf er das?
Darf er das? Ich darf. glaubst du, dass Esteban Ocon die Saison bei Alpine beendet? Klare Frage, was ist deine Antwort?
Ja.
Ja? Glaubst du, da wird man nicht noch wechseln?
Nein, glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, nein.
Auch nicht, wenn das jetzt nochmal so richtig knallt zwischen den beiden? Also ich glaube tatsächlich, wenn es nochmal so richtig eskalieren sollte, so, keine Ahnung. Gestern habe ich irgendwo im Livestream mit Christian hat jemand geschrieben, wenn er eine Divebomb macht und nicht zurückzieht, sondern durchzieht gegen Gasly oder so und sich die gegenseitig Also,
ja, dann würde nichts. Also, ich.
Also, für Jack Doohan ist es eigentlich die beste Situation gerade. Weil, wenn es so sein sollte, dass Ocon noch in der Saison rausgeschmissen wird. Also, klar, Mick Schumacher kann man echt nicht von der Liste nehmen an der Stelle.
Ja.
Aber, also, ich glaube schon, dass das Risiko für Ocon. Du musst ja auf sicher gehen. Also, ich glaube, dass, wenn es nochmal so wirklich, wirklich krass eskaliert zwischen den beiden, dann ist er weg.
Ich hab jetzt gerade die lustige Vorstellung, wie Jack Doohan zu Esteban Ocon hingeht und sagt, ey, der Pierre hat gesagt, du bist blöd und fahr den mal rein. Ja. Also wenn das passieren sollte, definitiv, da bin ich bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vater der Wunsch des Gedanken ist. Aber, jetzt habe ich den Satz komplett falsch gesagt. Egal.
Von mir? Nein.
Nein. Ob jetzt bei mir nur dieser Wunsch im Kopf ist oder ob's, und ich hoffe, dass es Realität ist, dass Esteban Ocon sich jetzt zumindest nach Montreal cleverer anstellt und es nicht drauf ankommen lässt. Und das hoffe ich und da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sollte er aber entgegen meines Glaubens an ihn, diesen Restglauben, den ich noch habe, sollte er es jetzt wirklich drauf ankommen lassen, dann würde ich aber auch einsteigen, dann ist er auch vielleicht auch nicht mehr tragbar fürs Team. Soweit würde ich gehen.
Okay, ja. Was denkt ihr? Glaubt ihr, Esteban Ocon wird die Saison bei Alpine beenden? Schreibt es gerne in die Kommentare unter unsere Social Media Postings oder natürlich auch bei Spotify gerne in die Kommentarspalte. Da könnt ihr ja Feedback geben. Und wenn ihr möchtet, lasst doch gerne auch eine Rezension da bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr könnt. Ein paar Sterne oder auch gerne eine geschriebene Rezension bei Apple Podcast. Was gefällt euch nicht, was können wir besser machen? Und da freuen wir uns immer drüber, wenn wir da euer Feedback bekommen und dann gemeinsam in diesen Podcast noch mehr reinstecken können als eh schon. Und im letzten Take werden wir gleich mal eine philosophische Frage beantworten. Wir werden uns versuchen, dieser philosophischen Frage zu nähern. Denn ich hatte eine sehr, nicht emotionale Diskussion, aber doch eine, also wie ich finde, eine tolle Diskussion in der Starting Grid Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans. Kommt da gerne dazu, wenn ihr Telegram habt. Mit Helmut, einem unserer ältesten wahrscheinlich Teilnehmer der Community. Er hat schon viel erlebt, viel gesehen in der Formel 1 und da haben wir uns so ein bisschen gestritten, möchte ich nicht sagen, aber es war wirklich eine schöne Diskussion, eine angeregte Diskussion. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Warum guckt man eigentlich Formel 1? Also das ist so eine Frage, die natürlich auch durch Drive to Survive, glaube ich, eine ganz wichtige Frage ist für viele. Warum guckt man eigentlich Formel 1? Was packt einen an der Formel 1? Ist es der Sound? Sind es die Fahrer? Ist es die Ingenieurskunst? Ist es das Racing? Und da würde ich heute gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil ich fand, das war eine so tolle Diskussion, die kann man auch hier im Podcast noch weiterführen und die werden wir auch bei unserem HörerInnen.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt wird ein bisschen philosophiert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran. Ihr könnt ja auch selber gerne so virtuell mitdiskutieren. Ihr könnt auf Social Media schreiben. Ihr könnt auch gerne jetzt verbal mitdiskutieren, wenn euch das nervt, was wir jetzt sagen. Ihr sitzt dann da und hört den Podcast und macht das so. Aber ich fand, das war eine super interessante Diskussion in der Starting Grid Fans Telegram Gruppe. Wir haben auch eine Facebook Gruppe Starting Grid F1 Fans und einen Discord Channel. Alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. Also kommt gerne dazu, wenn ihr in der Starting Grid Community dabei sein möchtet und mit vielen tollen Formel 1 Fans über die Formel 1 diskutieren möchtet. Hitzig, angeregt, aber immer fair. Weitestgehend immer fair. Kann man hier nur sagen. Aber gehört auch dazu, dass mal ein bisschen über die Stränge geschlagen wird, aber nicht irgendwie unangenehm. Also deswegen kommt gerne dazu, haben eine tolle Community und ich bin wirklich dankbar über jede Einzelne, die Teil dieser Community ist. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und mit Helmut, ich habe das ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich einem unserer ältesten Community-Teilnehmer, hatte ich eine Diskussion, weil Helmut so einer ist, der, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie böse oder so, der postet dann hin und wieder mal so Videos rein von früher und dann höre ich auch immer so Sachen von früher und das passt nicht und das passt nicht und das wird ihm jetzt wahrscheinlich gar nicht so gerecht und der Kernpunkt dessen, wo sich unsere Diskussion dann so hinentwickelt hat, ist, warum schauen wir eigentlich Formel 1? Also was packt uns an der Formel 1? Weil für viele, was wir auch so querlesen bei uns in den Gruppen und auch unter den Videos auf formel1.de, es ist immer sehr viel der Sound zum Beispiel. Also viele Leute vermissen diesen gleißenden Formel 1 Sound. Wenn du an der Strecke bist, dass dir quasi das Trommelfell dreimal bricht und reißt und dann, dass es aus den Ohren blutet und du es immer noch geil findest, dass diese Autos so gleißend an dir vorbeifahren. Dann sind die Autos zu groß geworden, zu schwer geworden. Da gehöre ich zum Beispiel zu. Also die Autos sind definitiv zu groß und zu schwer. Auch diese neue Reglementänderung wird das ja nicht zwingend ändern, aber warten wir mal ab, wie die wirklich am Ende aussieht. So, dann gibt es die Leute, die über Netflix gekommen sind, die ein hohes Interesse an der Formel 1 entwickelt haben, die aber natürlich ganz anders an die Formel 1 gekommen sind, wie es wir gekommen sind. Ja, wir sind über unsere Väter so wirklich so der klassische Weg. Papa guckt Formel 1, wir gucken mit, wir finden es geil, Schumi, Schumi, tralala. So, und dann waren wir Formel 1-Fan. Und in gewisser Weise kommt ja die Generation Netflix sozusagen, die Liberty Media herangezüchtet hat, ja auch über diesen Charakterenweg in die Formel 1. Ja, also die Drive to Survive-Dokumentation ist ja wirklich sehr auf Charaktere ausgelegt und sehr auf dieses Zwischenmenschliche und dieses sehr, sehr Gefühlige, sag ich einfach mal. Und dann kommen die aber dazu. Ich meine, Sophie war das ja auch. Sophie, die ja hier Co-Moderatorin war, die kam auch über Netflix rein. Und die hat aber ein großes Interesse am Sport entwickelt. Und ich kenne so viele Beispiele dafür, die über Netflix dazugekommen sind und die ein wirklich großes Interesse, aber auch ein Know-how entwickelt haben. Mit denen kann ich mich stundenlang über Formel 1 unterhalten. Es wird nicht langweilig, weil da einfach so viel Know-how hintersteckt und Interesse und man liest sich ein und man macht so viel. Also die kommen aber über eine ganz andere Schiene daran. So, Dennis, lange Rede, kurzer Sinn. Warum guckst du Formel 1?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich auch finde. Also ich fand auch eure Diskussion da sehr spannend zu lesen. Warum gucke ich Formel 1? Ich glaube einerseits, und das ist ein Punkt, ich weiß nicht, was man davon halten soll, ob das gesund ist, das so zu sehen, aber ich bin schon jemand, ich habe gern, ich sag mal, einen Held, also Helden. Und die hatte ich einfach in meiner Kindheit. Natürlich in der Kindheit hat man die mehr als heute. Heute geht man ja doch da ein bisschen anders ran, aber Helden zu haben, Leute zu sehen, die was zustande bringen, von dem du weißt, dass du es im Leben niemals könntest. Also ich glaube, keiner von uns wäre in der Lage, bei 330 da so über den Kurs zu ballern, wie diese 20 Jungs in der Formel 1 das aktuell machen. Und das ist so ein Punkt als Kind, wenn ich mich dran erinnere. Wie gesagt, ich bin zu Formel 1 gekommen, als Ayrton Senna schon tot war, aber mein Papa hat mich sehr, sehr stark mit ihm konfrontiert und mir sehr viel auch gegeben und gezeigt zu dem Thema. Und da ist einfach eine Bewunderung, und das ist vielleicht das richtige Wort, eine Bewunderung für das, was diese Menschen, die da auf dem Asphalt sind in erster Linie, die Autos fahren, leisten. Damit hat es bei mir angefangen. Und ich glaube, und das ist auch das, was vielleicht jetzt auch, und das hast du gerade gesagt, bei den Leuten von Netflix, das entwickelt sich. Am Anfang ist es vielleicht der eine Fahrer, die eine Ikone, das eine Rennen. Und dann hat dieser Sport aber einfach so viel Neues. Man kann immer wieder was Neues entdecken. Und ich habe heute das Thema schon mal kurz aufgemacht. Auch was ich noch an der Formel 1 jetzt entdecke, wo ich diesen Podcast mit dir machen darf. Diese vielen Facetten, die Technik, die Geschichten dahinter, die Pressekonferenzen, die Geschichten im Hintergrund, die passieren. Silly Season. Dieser Sport hat einfach so viel, was einen fesselt. Er wird nie langweilig. Selbst wenn es auf der Strecke in manchen Rennen langweilig wird, haben wir dahinter Geschichten. Ich erinnere an Monaco. Monaco war neutral und nüchtern gesehen sau langweiliges Rennen. Aber was haben wir da? Wir haben die Geschichte der Formel 1 dahinter, hinter diesem Grand Prix. Wir hatten Geschichten, Ocon, Gasly, wo wir doch wieder eine Woche lang uns über dieses Rennen unterhalten haben, obwohl die Hauptveranstaltung eigentlich sau langweilig war. Und diese tolle Geschichte dieses Sports. Wir haben so viele Leute kommen und gehen sehen. Wir haben leider, und ich glaube aber, dass das vielleicht auch zu Teilen das vielleicht auch mitprägt, wir haben Leute verloren. Wir haben Menschen verloren, die wir bewundert haben. Und all das bindet mich einfach so an diesen Sport und wirklich diese Liebe zu dem Sport, die ich immer wieder neu entdecke. Mit jedem Jahr, mit jeder neuen Erfahrung, die ich mache. Ich erinnere da auch an unsere Reise nach Belgien mit dem Starting Grid Stammtisch, dass man einfach Formel 1 da nochmal komplett anders erlebt hat, mit Leuten, die Freunde geworden sind, mit Gemeinschaft, und dieser Sport, der gibt einfach dann doch so viel. Und ich kann auch wirklich Helmut, der natürlich jetzt wesentlich länger schon die Formel 1 schaut als wir, natürlich auch verstehen, weil es ist ja immer so, man erinnert sich vielleicht auch immer an seine schönste Zeit zurück, und das ist die Zeit, die einfach für einen auch prägend ist. Und wenn man dann eben nur mal diese von vielen ja auch als die goldenen Jahre, die 80er, 90er, man hat einen Ayrton Senna rumfahren sehen, einen Alain Prost rumfahren sehen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch dann deshalb vielleicht auch oft der Grund ist, warum Leute vielleicht mit dem Heute hadern, weil sie in der Vergangenheit so viel Schönes erlebt haben, was wir jetzt erleben, was ich jetzt erleben darf mit diesem Podcast, mit den Geschichten, die momentan geschrieben werden, mit einer Netflix-Doku, die Formel 1 auch nochmal komplett neu eröffnet hat. Und ich glaube, das ist einfach das, was mich so fasziniert. Und auch wenn ich in meinem Leben Phasen hatte, wo die Formel 1 vielleicht nicht so im Vordergrund stand, wie sie es jetzt wieder war, wie sie es früher war, wo ich auch gesagt habe, oh, jetzt es ist, aber sie hat mich immer wieder zu sich geholt, und ich liebe sie mehr denn je, und ich möchte die Vergangenheit nicht missen. Ich liebe auch die Vergangenheit dieses Sports, aber ich liebe auch das Neue. Ich freue mich auf jedes neue Rennen, ich freue mich auf jeden neuen Start. Ich bin immer noch nervös, wenn die Lichter ausgehen, und das habe ich bei keiner anderen Sache, und das ist schon das, und ich hoffe auch, ich habe ja einen jetzt fast 5-jährigen Sohn, und ich wünsche mir auch sehr, dass ich diese Faszination auch in ihm wecken kann und in ein paar Jahren dann auch mit ihm Grand Prix besuchen kann, dass man das an die nächste Generation, so wie mein Papa das mit mir gemacht hat, an die nächste Generation. Ich glaube, dann kann dieser Sport, und ich möchte wirklich sagen, dieser wunderbare Sport, auch hoffentlich nie aussterben, wenn immer wieder Leute sich dieser Faszination, auf welchem Weg auch immer, ob es Netflix ist, ob es jetzt mittlerweile Social Media ist, TikTok, wie auch immer, jeder wird irgendwie anders auf die Formel 1 kommen, aber ich hoffe, dass sie jeden so faszinieren und einverleiben kann, wie sie es mit mir getan hat.
Super tolle Punkte. Auch das mit deinem Sohn natürlich nochmal so sehr emotional. Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen jetzt. Mensch, Dennis. Ja, darfst du nicht machen. Ich bin doch so emotional zur Zeit.
Ja, aber es ist so. Also wirklich auch, es ist einfach so was Schönes. Auch das zwischen uns. Guck mal, wie sich diese Entwicklung, ich war Hörer dieses Podcasts, wir haben uns da kennengelernt, daraus ist was Wundervolles entstanden, und im Endeffekt der Grundstein von allem ist die Formel 1, ne? Also so viel Schönes, was wir da haben, und deshalb liebe ich die Formel 1 einfach. Das wollte ich mal loswerden.
Kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres, als auf dem Campingplatz als erstes Gesicht des Tages Dennis Lewandowski zu sehen. Das ist wirklich so.
Und auf der anderen Seite, es gibt nichts Schöneres, als dich aus einem Zelt kriechen zu sehen.
Kriechen ist ein gutes Stichwort. Mehr war es auch nicht. Wie so ein Käfer.
Ja.
Ja, ich habe mir natürlich auch mal Gedanken dazu gemacht, so warum gucke ich die Formel 1 und was fasziniert mich, und ich glaube, das ist im Grunde schon das Wort, Faszination. Ich glaube, es gibt keine Sportart auf der Welt, die so eine Faszination ausstrahlt, weil sie einfach so besonders ist. Also die Formel 1 ist besonders, sie ist anders als der Rest, und trotz alledem finde ich die moderne Formel 1 immer noch ansprechend. Ich finde die Zukunftsgewandtheit der Formel 1 extrem positiv, und dass man auch einen Weg nach vorne sucht und nicht immer in der Vergangenheit hängt. Und was mich immer so angesprochen hat bei der Formel 1 war dieses, ja, sehr exklusive, dieses, da kommst du so schwer rein. So, das ist so besonders. Die Mauern sind zu hoch. So, und so, wenn man das jetzt auch mal aus meiner Sicht natürlich so aus dem Fan-Dasein heraus in diesen Podcast kommt und sich dann so seinen Weg in den Journalismus bahnt und so und dann auch im Fahrerlager sein darf, dann ist das einfach was Besonderes. Also dieser Ort ist magisch, immer noch. Für mich ist es magisch, im Fahrerlager zu sein. Jedes Mal, wenn ich durch dieses Drehkreuz gehen darf, und ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr das mal erleben könnt, weil jeder, der sagt, es ist nichts Besonderes, der lügt, ja, oder der liebt das einfach nicht. So, ganz einfach, Punkt. Und zu sehen aber auch, welche Fanschichten sich auftun, Mädels, die sich für die Formel 1 interessieren. Früher hast du ja nur besoffene Typen gesehen an der Strecke, ja, und jetzt hast du Mädels, die sich dafür interessieren, sowohl für die Technik als auch für die Fahrer, logischerweise, und das ist doch auch vollkommen okay, weil jeder hat ja das, was ihn interessiert an der Formel 1, und bei mir sind es auch, es ist eine Mischung aus den Charakteren, die mich interessieren, genauso habe ich, also ich habe ja auch meine Lieblingsfahrer, ich habe auch meine Lieblingsteams, so, ich gehe da ja auch nicht ran und sage so, ja, das lässt mich alles kalt, egal was passiert. Abu Dhabi 21 hat bei mir extrem viel zerrissen. Das sage ich auch immer wieder. Also in mir ist ein bisschen was gebrochen zur Formel 1 in Abu Dhabi 21. Die Integrität des Sports wurde für mich wirklich komplett untergraben. Und es war einfach ein ganz, ganz schwarzer Abend auf eine ganz neue Art und Weise für die Formel 1. Und trotz alledem bin ich natürlich dabei geblieben, weil ich möchte diesen Weg der Formel 1 auch weiter mitverfolgen und darüber sprechen. Und mich interessiert auch, wie sich die Autos weiterentwickeln und wie sich auch die Fahrer weiterentwickeln, was sich da tut, welche Fahrer larger than life werden. Und da sind wir dann halt bei so Themen wie Ayrton Senna, wie Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Das sind so larger than life Charaktere. Das sind Charaktere, die Formel 1 noch überstrahlen eigentlich, die eine Bedeutung haben, die eine besondere Aura haben. Und das macht es einfach so besonders. Die Formel 1 ist eben aber auch nicht nur Sound. Die Formel 1 ist auch Kraft, diese Kraft. Also ich kann jedem empfehlen, echt, geht nach Spa, setzt euch auf die Camel Straight beim Start eines Formel 1 Grand Prix. Du hast es ja selber erlebt. Wenn da diese 20, diese Bullenherde, ja, aus 20 Kraftprotzen da an dir vorbeidüst, das ist vielleicht von der Lautstärke her nicht das Ding, aber diese Kraft, diese Energie, diese Autos ausstrahlen, das ist so immens. Ich meine, das ist auch das Gewicht dahinter und der Ground-Effekt und alles. Du merkst es ja wirklich, wenn du da an der Strecke bist. Und ich finde, das ist ein besonderes Gefühl. Dieser Start in der Formel 1 ist ein besonderes Gefühl. Und da wünsche ich jedem, dass er das mal oder dass sie das mal erleben darf. Und und die Formel 1 ist einfach Faszination. Und man kann auch so vortrefflich über sie diskutieren, weil es einfach so viele Sichtweisen auf die Formel 1 gibt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mehr Verständnis für die Sichtweisen des anderen aufbringt. Auch ich muss manchmal mehr Verständnis aufbringen für die Sichtweise, dass früher alles besser war und dass man sich nach Sachen zurücksehen aus der Vergangenheit. Genauso wünsche ich mir aber im Diskurs dann natürlich auch, dass man Argumente annimmt und dass man sagt, okay, ey, es ist erstens nicht alles schlecht, ja, und zweitens geht es ja voran. Die Zeit steht ja nicht still. Und wir gehen auch nicht zurück in der Zeit, sondern wir wollen, dass die Formel 1, wie du schon sagst, dass wir nicht nur unseren Kindern, sondern vielleicht auch unseren Enkeln, dass wir mit unseren Enkeln noch an die Strecke gehen können, ne? Weil die Formel 1 es immer noch gibt. Und das ist es ja. Die Formel 1 hat schon so viel überlebt, ja, seit 1950. Ja, also soll man sich mal überlegen, wie viele Rennserien gibt es seitdem schon nicht mehr oder sind fusioniert oder haben was weiß ich gemacht. Ja, aber die Formel 1 ist die Formel 1. Die Formel 1 gibt es noch und die Formel 1 gucken ja auch alle noch. Und das ist einfach so toll. Die Formel 1 verbindet, du hast es gesagt. Es bringt so viele Fans zusammen, so viele verschiedene Fans, auch aus so vielen verschiedenen Schichten. Und in einer Positivität auch an der Strecke, die seinesgleichen sucht. Ne, natürlich, da kriegst du mal einen Spruch von links oder von rechts und ne, solange es nicht so schlimm ist, also es darf niemals sein, dass sich Menschen unwohl fühlen an der Strecke. Frauen, Männer, darf es niemals sein. Ja, und da muss man auch immer aufpassen. Und es darf auch niemals irgendwie dazu kommen, dass man sich da irgendwie prügelt auf der Tribüne, weil das ist es eh nicht wert. Sondern, dass man halt auch mal den kecken Spruch bringen kann und dass man halt darüber lacht und dann gibt es halt einen kecken Spruch zurück und dann reicht man sich die Hand und stößt mit einer Dose Red Bull an, wegen meiner, oder mit einer Dose Heineken und dann geht es auch weiter. So, und das macht es so besonders. Die Formel 1 ist einfach ein ganz, ganz besonderer Sport, der mir auch unheimlich viel gibt und ja, den ich jetzt auch so nah erleben darf und das macht mich einfach froh, Klar, es ist nicht alles super an der Formel 1. Es sind zu viele Rennen, meiner Meinung nach. Es ist viel Content irgendwie. Also es ermüdet dann auch irgendwann im Laufe des Jahres. Aber wenn wir so eine Saison haben wie jetzt, wo sich ein bisschen was aufschwingt und auftut, ey, das ist doch geil. Und ganz ehrlich, der Sound, das ist meine persönliche Meinung, das ist ja nicht das Wichtigste. Also wenn der Sound das Wichtigste ist, dann haben wir keine Probleme eigentlich. Weil dann ist der Rest eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Weil der Sound ist so das Letzte, das letzte Ding. Weil ich glaube, es gibt an der Strecke tatsächlich Leute, die, also Lärm als Belastung ist extrem. Ja, ich fahre jetzt wieder nach Le Mans diese Woche. Diese 24 Stunden haben mich letztes Jahr so geschlaucht, weil du bist dauerhaft diesem Lärmpegel ausgesetzt. Und das strengt an. Und ich glaube, dass auch die neue Generation Fan, die vielleicht gar nicht so autointeressiert ist und gar nicht so Bock darauf hat, dieses laute, schrille Geräusch zu haben, sich davon auch gestört fühlen würde. Weil, ja, man kann sich während des Rennens auch noch unterhalten. Und das ist nicht schlimm. Ja, im Gegenteil. Ich finde, das ist sogar zuträglich zu dem, dass du nicht nur da sitzt mit den Fingern im Ohr oder mit dem Ohrpack oder mit den Mickey-Mäusen auf dem Ohr bei den Kindern und du eigentlich nichts mehr machen kannst während des Rennens. So, weil du hörst ja nichts. So, und ich finde, das hat Vor- und Nachteile logischerweise. Und trotzdem ist die Energiekulisse, die Formel 1 hat, noch eine ganz, ganz besondere. Und deswegen empfehle ich jeder, geht an die Strecke, schaut euch das mal an und genießt die Formel 1 einfach für das, was sie ist. Manchmal nervt sie, wir lieben sie aber trotzdem alle irgendwie und diskutieren darüber und haben eine vortreffliche Zeit, wenn wir dann auch gemeinsam an der Strecke sind. Und darauf kommt es doch an, oder?
Ja, also auch sehr, sehr treffende und schöne Worte, Kevin, wirklich. Kann ich nur zu 100% mit einsteigen, ja.
Könnt ihr gerne auch mal uns schicken. Ne? Warum guckt ihr die Formel 1? Das ist im Grunde die Kernfrage. Was fasziniert euch? Was hält euch an der Formel 1? Was ist es? Was packt euch so an der Formel 1? Das finde ich ist eine sehr, sehr interessante und schöne Frage. Also nochmal Dank an Helmut für die sehr tolle Diskussion auf Augenhöhe auch. Ist ein bisschen hitzig geworden, aber ich finde, das ist das Gute. Es kann auch mal sein und am Ende, ne, reicht man sich die Hand und dann geht es auch weiter. Und ich finde, darauf kommt es dann am Ende auch an. Jetzt immer noch die Tippspiele auswerten zum Abschluss dieser Sendung. Dennis hat abgesahnt hier im internen Tippspiel. 3 Punkte zu 0,5. Also Respekt. Dadurch hast du richtig aufgeholt. Ich bin jetzt bei 28 Punkten, du bei 26. Also der Vorsprung schmilzt. In unseren Kicktipp-Spielen gratulieren wir aus Gruppe 1 Margarete mit 55 Punkten, aus Gruppe 2 McLaren-Fan mit 54 Punkten und aus Gruppe 3 den Crispy Jan mit 46 Punkten. Die Top 3 auf Platz 1 Tiger Trojan Senior mit 450 Punkten aus Gruppe 2 und auf Platz 2 der Tipper 3000 mit 449 Punkten aus Gruppe 1 und Platz 3 teilen sich aktuell Matze 09 und Prince 2512 aus Gruppe 1 mit, ja, die Zahl habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube 446 Punkte oder so. Irgendwie sowas. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Let's Fets F1 von Robi mit 231 Punkten zum Sieg in Kanada. Auf Platz 1 aktuell Dasgun von David mit 2057 Punkten. Racing Tigers 05 von Janne 2048 Punkte. Und Peter Latifi von Paul mit 2017 Punkten. Das sind unsere Top 3 aktuell im F1 Fantasy-Spiel. und deswegen auch in Barcelona oder vor Barcelona natürlich Tipps abgeben, Teams aufstellen und nächste Woche wieder Starting Grid hören. Nächste Woche allerdings nicht am Montag, weil ich komme erst Montag wieder aus Le Mans. Wir werden dann vermutlich am Dienstag aufnehmen und die Vorschau auf Barcelona, weil ich ja am Mittwoch auch schon nach Barcelona fliege, am Dienstag machen. Ja, Servicemitteilung für euch. Dennis, vielen Dank für eine sehr, sehr interessante und schöne Ausgabe heute.
Ja, vielen Dank zurück und ich fand sie wirklich sehr intensiv und sehr schön und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich möchte übrigens ganz kurz, ganz egoistisch die Gelegenheit noch nutzen, weil du gerade das F1 Fantasy Game angesprochen hast und ganz herzlich meinen guten Freund Trevor87 grüßen, der zumindest den zweiten Platz gemacht hat, was mich persönlich sehr gefreut hat. Und dir vielen Dank, es war wirklich gerade jetzt der letzte Teil für mich echt auch toll, das mal so für sich selber mal drüber nachzudenken und hat mir wirklich auch viel gegeben heute, unser Podcast, wirklich.
Ich hoffe euch da draußen auch, wenn ja, dann lasst es uns wissen und wenn nein, dann tut es uns leid. Und dann seid ihr hoffentlich nächste Woche wieder dabei, wenn dann wieder mehr für euch dabei ist. In diesem Sinne, bleibt ihr bitte gesund, habt eine gute Woche, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.